Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 29. Folge geht es um Kreditwürdigkeit und Kreditfähigkeit. Wie schön ist ein kühles Getränk an einem heißen Tag? Egal ob ein einfaches Glas Wasser, ein Glas Limonade, ein Bier oder ein ähnliches Getränk. Ich kann es förmlich schmecken an einem Tag, an dem das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt. Welch ein toller Geschmack. So ein Getränk ist jetzt echt viel wert. Den Rang, das Ansehen, den Wert einer Person, den bezeichnet das Wort Würde. Spannend ist übrigens in diesem Zusammenhang, dass der Gesetzgeber bei der Kreditvergabe davon spricht, die Kreditwürdigkeit sei zu prüfen. Also im Grunde, welchen Wert eine Person hat. Naja, für die Banken stimmt das ja auch. Sie entscheiden nach dem Wert einer Person oder eines Unternehmens, ob sie einen Kredit vergeben. Die Entscheidung ist begründet in der Frage, ob diese Person oder dieser Mensch einen Kredit zurückzahlen kann. Davor wird jedoch die Kreditfähigkeit geprüft. Und da haben wir ja schon zwei Begrifflichkeiten der Kreditprüfung. Die Kreditfähigkeit und die Kreditwürdigkeit. Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit sind Fragen der Bonität des Kunden. Wobei viele in der Praxis unter Bonität nur die Kreditwürdigkeit verstehen. Neben der Bonität, Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit, wird natürlich noch das Objekt geprüft, ob es den Anforderungen der Bank entspricht, ob der Beleihungswert zum Beispiel ausreicht. Aber der Reihe nach. Schauen wir uns zunächst mal die Kreditfähigkeit an. Die Kreditfähigkeit wird definiert als die Fähigkeit, rechtswirksam Kreditverträge abschließen zu können. Kreditfähigkeit und Geschäftsfähigkeit hängen dabei übrigens sehr eng beieinander und wir haben in einer der ersten Folgen uns ja schon um die Geschäftsfähigkeit gekümmert. Ab 18 ist man voll geschäftsfähig, so steht es ja in § 2 des bürgerlichen Gesetzbuches. Und ähnlich ist es mit der Kreditfähigkeit. Kreditfähig sind nämlich die natürlichen Personen, die nach dem BGB unbeschränkt geschäftsfähig sind. Und da sind wir dann wieder bei der vollen Geschäftsfähigkeit nach § 2, also bin ich ab 18 kreditfähig. Natürlich darf ich dabei nicht unter einer Betreuung stehen. Also wenn ich geistig zum Beispiel krank bin, kann es zwar sein, dass ich 18 Jahre alt bin, aber trotzdem nicht kreditfähig. Dann übrigens in der Regel auch nicht voll geschäftsfähig. Auf der anderen Seite der Bonitätsprüfung steht die Kreditwürdigkeit. Und die Kreditwürdigkeit wird definiert als wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Kunden. Im Grunde sagen da viele dann zu, das ist die sogenannte Bonität. Aber da gehört streng genommen auch die Kreditfähigkeit mit dazu. Also, Kreditwürdigkeit ist die Frage, ist der Kunde leistungsfähig und traut ihm die Bank zu, den Kredit vollständig und vor allen Dingen frei von jeglichen Störungen, also Aussetzen von Kreditraten zurückzuzahlen. Diese Kreditwürdigkeit, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, wird noch flankiert mit der sogenannten wirtschaftlichen Leistungswilligkeit des Kunden. Die Kreditwürdigkeit wird nämlich in zwei Bereiche aufgespalten, in die materielle und die persönliche Kreditwürdigkeit oder materielle und persönliche Bonität. Bei der materiellen Bonität oder materiellen Kreditwürdigkeit wird tatsächlich anhand von Zahlen, Daten, Fakten, von Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheiden, Kontoguthaben und so weiter geprüft, ob der Kunde sich die Kreditrate monatlich eigentlich leisten kann. Ob er wirtschaftlich in der Lage ist, diese Raten auch auf Dauer zu stemmen und vor allen Dingen, ob sein frei verfügbares Einkommen ausreicht. Bei der persönlichen Kreditwürdigkeit wird geprüft, ob er auch willens ist, diese Kreditraten zurückzuzahlen. Bei einem Kreditgespräch werden die meisten natürlich sagen, ja, natürlich möchte ich das. Die Bank prüft das anhand von der Schufa, sind schon mal Kredite in die Abwicklung gekommen, anhand von den Kontoauszügen, wie häufig sind auch Lastschriften zurückgegangen. Da versucht man sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen und daran die persönliche Kreditwürdigkeit zu prüfen. Wenn die Bank dann also die Bonität des Kunden prüft, fängt sie in der Regel mit der Kreditfähigkeit an. Das kann man relativ schnell machen, indem man sich vom Kunden den Personalausweis zeigen lässt. Denn dort steht dann relativ klar, ob dieser Kunde zumindest mal 18 Jahre oder älter ist. Die Kreditwürdigkeit wird geprüft zum Beispiel anhand der letzten drei Gehaltsabrechnungen, wobei meistens noch die Dezemberabrechnung des vergangenen Jahres mitzubringen ist, denn dort kann man die sogenannten kumulierten Werte sehen, also die Werte, die über das Jahr addiert wurden. Ist absehbar, dass die letzte oder die letzten Raten in die Rentenzeit eines Kunden fallen, werden auch die Rentenbescheide, die von den Versicherungen und der gesetzlichen Rentenversicherung erstellt werden, vom Kunden verlangt. Gehaltsabrechnungen sind natürlich bei Selbstständigen schwierig. Dort werden dann die betriebswirtschaftlichen Auswertungen, die sogenannten BWAs in der Regel verlangt. Einkommen- und Überschussrechnungen, Bilanzen, möglicherweise auch Einkommensteuererklärungen. Von allen, also den Angestellten und den Selbstständigen, möchte die Bank in der Regel Einkommensteuerbescheide haben und natürlich auch die Nachweise des Eigenkapitals. Wenn der Kunde Eigenkapital einsetzt, möchte die Bank natürlich vorher sehen, dass dieses Eigenkapital auch vorhanden ist. Da muss man entsprechende Sparverträge oder Depotauszüge beibringen. Für die sogenannte Objektprüfung, die sich an die Kreditwürdigkeits- und Kreditfähigkeitsprüfung anschließt, sind natürlich auch die Unterlagen zum Objekt bei der Bank einzureichen. Ein Prospekt oder ein Exposé, Grundrisse, Wohnflächenberechnungen, Baubeschreibungen, Lageplan und Flurkarte, ganz wichtig natürlich, ein relativ aktueller Auszug des Grundbuchs, der darf in der Regel nicht älter als 3 Monate sein. Fotos des Objektes werden zum Teil selbst gemacht, zum Teil muss der Kunde sie mitbringen. Bei Eigentumswohnungen brauche ich auch die Teilungserklärung, damit ganz klar geregelt ist, dass die Wohnung, die der Kunde dann kauft, innerhalb der Wohnungseigentümergemeinschaft in sich abgeschlossen ist. Und was bei vielen Banken nicht fehlen darf, ist ein Kaufvertrag oder ein entsprechender Kaufvertragsentwurf. Wobei ich es bei manchen Kunden wirklich sehr mutig finde, wenn die bereits einen notariellen Kaufvertrag mitbringen, die Finanzierung aber noch nicht steht. Ja, auch sowas gibt es. Bei Neubauten möchte die Bank in der Regel einen Werkvertrag oder Bauvertrag haben. Auch eine Kostenaufstellung, die wird in der Regel vom Architekten oder Bauleiter unterschrieben, ein Zahlungsplan und natürlich eine Kopie der Baugenehmigung sind wichtig. Die Bank möchte sich ja davor schützen, dass eine Immobilie auf einem Grundstück nachher steht, welches gar nicht zur Bebauung freigegeben war. All diese Unterlagen für die Kreditwürdigkeit und die Objektunterlagen prüft die Bank dann und entscheidet anhand dieser Unterlagen, ob sie mit diesem Kunden einen Kreditvertrag eingeht oder nicht. Früher, bevor die Wohnimmobilienkreditrichtlinie umgesetzt wurde, war das ein Punkt, den man natürlich auch geprüft hat. Aber es kam auf die materielle und persönliche Kreditwürdigkeit gar nicht so ganz entscheidend drauf an. Das Objekt war ja noch da und das musste auf jeden Fall passen. Seit Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie hat sich das fast komplett geändert. Mittlerweile hat der Kunde einen Anspruch auf die Kreditwürdigkeitsprüfung. Denn im Gesetz steht, da steht in den Paragraphen 505 fortfolgenden des bürgerlichen Gesetzbuchs, was passiert, wenn die Bank die Kreditwürdigkeitsprüfung nicht ordnungsgemäß durchführt. Dann wird der Zins tatsächlich dramatisch reduziert auf einen minimalen Zins. Und der Kunde, der Darlehensnehmer, hat ein jederzeitiges Kündigungsrecht ohne Vorfälligkeitsentschädigung. Das heißt, wenn so etwas passiert, die Bank also eine ordnungsgemäße Kreditwürdigkeitsprüfung nicht vornimmt, hat sie im Grunde genommen nachher einen Kredit in ihren Büchern, den der Kunde trotz Zinsfestschreibung jederzeit kündigen kann und wo sie fast nichts mehr verdient. Das will natürlich keine Bank. Was genau zu prüfen ist und in welcher Tiefe, das steht in den Paragraphen 505a, 505b und 505c des Bürgerlichen Gesetzbuches. Und die Rechtsfolgen einer nicht ordnungsgemäß durchgeführten Kreditwürdigkeitsprüfung, die finden Sie in Paragraph 505d des Bürgerlichen Gesetzbuches. Nur für diejenigen, die das auch mal nachlesen wollen. Am Schluss noch ein kleines Wort zur Schufa. Was die Bank tatsächlich macht, ist, mit den Informationen, die sie vom Kunden bekommen hat, ein Scoring zu erstellen. Das heißt, sie stuft den Kunden in eine Risikoklasse ein. Sie bewertet also, wie wahrscheinlich es nach den vorgelegten Unterlagen ist, dass der Kunde den Kredit zurückbezahlt. In dieses Scoring kommt natürlich auch die Schufa hinein. Und die Schufa sollten Sie selbst auch mal für sich nachgucken. Dort haben sich ganz viele Banken zusammengetan und melden die für den Kunden wichtigen Dinge. Krediteröffnungen, Kreditkarten, Kontoeröffnungen und so weiter. Und dort in der Schufa können positive wie auch negative Merkmale drinstehen. Und die meisten Banken nehmen diese Schufa, das ist im Grunde genommen ein Rating oder Scoring für den Kunden, und werden auch diese Informationen ihrer Prüfung zugrunde legen und der Entscheidung nachher zugrunde legen, ob sie den Kredit vergeben oder nicht. Das heißt, trotz wunderbarer Zahlen und eines tollen Objektes kann es sein, dass aufgrund ein oder zwei negativer Schufa-Merkmale eine Bank von einem Kreditengagement Abstand nimmt. Jetzt hat mir doch gerade meine Bank die Würde zugesprochen. Doch wie rechne ich die Zinsen aus in deren Aktionswochen? Und damit sind wir am Ende der 29. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten möchten, möglicherweise weil ich Ihnen bei der Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung noch weiterhelfen soll, finden Sie mich auf www.richtig-kommunikativ.de. Es grüßt Sie aus dem schönen Hagen in Westfalen, Dominik Rauschmeier.